Ich will mal ganz bewusst dieses Wort Lehrling benutzen, weil wir in Kirche häufig von Jüngern sprechen. Und das ist schon so eine fromme Floskel geworden. Das ist wie so ein dicker Pfropfen Ohrenschmalz bei einigen Christen. So richtig ekelig. Das bewirkt schon gar nichts mehr. Und man hört da nicht mehr so gut, wenn man so einen Pfropfen im Ohr hat. Und deswegen will ich mal dieses andere Wort benutzen, Lehrling. Es gibt ja Menschen, die, wenn sie sagen, Jünger, ja, ich bin doch getauft, ich glaube doch, dass es Gott gibt, ergo, alles ist okay. Aber ein Lehrling oder ein Schüler, der hat ein Ziel. Ne? Also, jetzt steht es bald wieder an, Abitur, man hat ein Ziel, ich will das Abi schaffen. Ich habe nach meinem Abi sogar eine Ausbildung gemacht, ich war Lehrling. Ich bin Bankkaufmann. Das Ziel war, diese Prüfung zu schaffen. Damals, 1998 habe ich meine Abschlussprüfung gemacht, war das noch ein ehrenvoller Beruf. Seit 2008, seit der Lehman Brothers Pleite und dem ganzen Finanzdesaster, was da, seitdem muss man sich ja heutzutage schämen, dass man sagt, ich bin mal früher Banker gewesen. Aber das war mal ein ehrenvoller Beruf. Und das Ziel war, diese Prüfung zu schaffen, damit ich nachher in so einem Laden wie einer Bank arbeiten könnte. Ist ein bisschen anders gekommen in meinem Leben, aber das war das Ziel. Und das Ziel eines Lehrlings von Jesus ist, so zu werden wie Jesus. Das ist das Ziel. Nicht einfach mal getauft zu werden oder mal jeden Abend, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Wenn ein Kind das betet, ist ja gut. Aber wenn du das betest, nur weil man mal wieder ein bisschen was betet, dann ist es nicht gut. Und wenn es dich nicht verändert. Also, so zu werden wie Jesus, darum geht's. Und das ist die Frage, wenn du Lehrling von Jesus bist. Bist du Jesus immer ähnlicher? Wie wäre das, wenn heute die Abschlussprüfung wäre in der Frage, in der Jesus-Christus-Abschlussprüfung? Wie würdest du da abschneiden in der Jesus-Christus-Abschlussprüfung? Was mache ich hier? Ich habe eigentlich nichts gemacht. Berglehre, ja, da sind wir gleich. In der Jesus-Christus-Abschlussprüfung, da war ich gerade stehen geblieben. Wie würdest du da abschneiden? Jesus hat seinen Jüngern nach seiner dreijährigen Ausbildungszeit einen Befehl gegeben, so jetzt seid ihr dran. Jetzt sollt ihr andere Leute zu Jüngern machen. Sollt sie zu Lehrlingen machen. Und nicht nur irgendjemand, sondern alle Völker. Das war ein hoher Anspruch. Und dann sollt ihr sie taufen. Und dann sollt ihr sie lehren, halten, alles, was ich euch befohlen habe. Das ist der Grund, warum wir bei uns in dieser Gemeinde in diesem Jahr auf die 5 großen Lehrblöcke im Matthäus-Evangelium eingehen wollen. Wir sind jetzt gerade in dieser sogenannten Berglehre. Ich habe jetzt mehrfach erklärt, warum ich das Berglehre nenne, weil ich glaube, im jüdischen Kontext wichtig war, dass eben ein Rabbi eine Lehre gehalten hat zu seinen Jüngern. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du angesprochen. Und es geht darum, es ging in dieser Berglehre, das ist die erste große Lehreinheit im Matthäus-Evangelium, da geht es um die bessere Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit der Jünger Jesu soll die der Pharisäer übersteigen. Ein hoher Anspruch. Und heute sind wir bei einem inhaltlichen Höhepunkt, nämlich der Beziehung zu Gott. Welches Bild hat unser Meister von Gott? Was ist mein Bild von Gott? Bei Jesus wird das ganz häufig deutlich in der Art, wie er mit diesem Gott eben kommuniziert hat. Und darum soll es heute gehen. Die zentrale Stelle in der Berglehre, an zentraler Stelle in der Berglehre, spricht Jesus darüber, wer ist mein Gegenüber, wie soll ich mit ihm sprechen und was sollen wir sagen? Die Predigt heute habe ich mal diesen Titel gegeben, Gott als Wunschautomat. So war es ja zu Zeiten Jesus schon manchmal, dass Menschen dachten, ich muss ja nur genug tun, wenn ich etwas von Gott will, bestimmte Rituale einhalten. Und das ist heutzutage immer noch so, dass Menschen da wie vor so einer Art Automaten stehen und sagen, Gott, ich hätte gerne dies und jenes. Und dann muss man bestimmte Formeln benutzen oder bestimmte Gebete sprechen oder bestimmte Sachen tun. Da gibt es ja ganz kreative Dinge so. Und das ist halt, da habe ich dieses Bild gewählt. Ich meine, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, so wahrscheinlich viele. Bei der bei der Deutschen Bahn, wenn man so ein Hüngerchen hat und mal so warten muss einen kleinen Moment, da gibt es ja diese Automaten, da wirft man ein bisschen Geld rein und kann Snickers sich kaufen oder was weiß ich was. Und so ähnlich ist das Bild auch bei vielen Menschen von Gott. Da werfe ich dann mein Gebetlein rein und dann muss unten doch bitte auch etwas herauskommen. So, Not lehrt beten, sagen Menschen ja. Und da will ich auch gar nichts gegen sagen. Not lehrt gewisslich beten, aber wenn das alles ist, was unsere Beziehung zu Gott ausmacht, dann würde Jesus protestieren und sagt, wenn ihr meine Lehrlinge seid, wenn ihr also so werden wollt wie ich, dann habt ihr noch viel mehr Grund zu beten. Nicht nur dann, wenn du Not bist. Ich mag das auch, diese Geschichten von Gebetserhörungen, ganz besonders, wenn es um spektakuläre Heilung geht oder um Versorgung, die Gott schenkt. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass ich ganz furchtbar enttäuscht war, wenn ich versucht habe, diese Dinge dann zu kopieren, die ich da bei anderen gelesen oder gehört habe. Und wenn es bei mir nicht funktioniert hat. Und wieso funktioniert das bei mir nicht? Bin ich weniger wert? Hat Gott bei mir die Ohren zu? Habe ich gesündigt? All diese furchtbaren Fragen, die einen dann auch ganz schön fertig machen können. Ich meine, es mag ja sein, wenn ich für meinen Porsche gebetet habe, dass es verkraftbar ist, wenn Gott dieses Gebet nicht erhört hat. Aber wenn ich selber von Gott dringend einen Segen gebraucht hätte, zum Beispiel eine Heilung oder eine Situation, die ich unbedingt gerne ändern würde oder wo ich mir Gottes Eingreifen erbitte, was ist denn dann, wenn er da nicht eingreift? Verzweifle ich dann an Gott? Was ist dein Bild von Gott? Ist es wie so bei einem Automaten, wo man dann eine Gebetsmünze reinwirft und sich hofft, dass dann endlich diese Metallspirale anfängt zu drehen und man nicht die falsche Nummer eingegeben hat und Geld versenkt hat? Habe ich schon gehabt. Steht auf dem Bahnhof wie ein Blöder und werft da Geld rein und hat dummerweise die falsche Nummer eingegeben. War ein leeres Fach. Es dreht sich, 1 Euro verschwenkt. Oder ist Gott so ein Typ mit einem langen Bart im Himmel, der weit weg ist, mit deinem Leben nichts zu tun hat? Oder so ein Tyrann, so ein Monster, den du irgendwie sanftmütig stimmen musst? Oder bist du dir vielleicht unsicher? Ich weiß es selber nicht so genau, wie ich von diesem Gott denken soll. So ging es den Jüngern Jesu offensichtlich auch. Und Jesus holt sich seine Jünger näher ran und sagt, ich will, dass ihr als meine Lehrlinge wisst, wie ihr mit Gott sprechen könnt und was ihr sagen könnt. Ich möchte die erste Frage, wie können wir mit Gott sprechen, anhand von einem Text aus der Berglehre durch anschauen. Matthäus 6, die Verse 7 bis zunächst einmal 8. Da werde ich dann eine Unterbrechung machen. Jesus sagt da, plappert nicht vor euch her, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Jesus bringt an dieser Stelle eine ganz entscheidende Bezeichnung für Gott auf den Punkt, was hier in der Berglehre das erste Mal vorkommt. Das ist das Wort Vater. Und das knüpft an eigene Erfahrungen an, die jeder Mensch in irgendeiner Form hat. Als ich zum Beispiel Vater geworden bin, war ich überwältigt von dieser Liebe, die man für so einen kleinen Menschen haben kann. Die ganze Welt verändert sich. Alles dreht sich in dem Moment um dieses kleine, neugeborene Wesen und man könnte es die ganze Zeit nur an sich drücken. Auch mein Bild von der Vaterliebe Gottes hat sich in dem Moment verändert. Die gesunde Beziehung zwischen Eltern und Kind wird von Jesus an späterer Stelle noch einmal aufgenommen. Und deswegen will ich an dieser Stelle einen Text einfügen, der auch aus der Berglehre kommt, der hier gut passt. Gewissermaßen als Auslegung von diesen ersten beiden Versen. Da sagt Jesus, bittet, in Kapitel 7, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein? Oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Das ist also eine absolute Ermutigung zum Gebet, was Jesus hier seinen Jüngern mitgibt. Wir können voller Zuversicht in die Gegenwart Gottes kommen, dürfen ihn Vater nennen und dürfen wissen, dass er etwas anfängt zu tun. Die Worte, die Jesus hier benutzt, bittet, sucht, klopft, das erinnert doch an so ein kleines Kind, was Mama und Papa sucht. Und das ist bei uns zu Hause auch so. Wenn meine kleine Tochter, mein Sohn da ist und mich sehen, dann sagen sie einfach, Papa, mach mal bitte das. Ganz klar. Und wenn ich nicht gerade im Raum bin, dann fangen die an zu suchen. Papa, wo bist du? Die fangen an zu suchen. Und wenn ich mich einschließe, was manchmal vorkommt, weil ich zu Hause manchmal arbeite, Pastoren arbeiten ja in der Regel nur eine Stunde die Woche, aber ich arbeite manchmal auch ein bisschen mehr, auch dann zu Hause, dann schließe ich mich ein und dann pockt das an der Tür. Papa! Und dann, was weiß ich dann das tun muss, irgendwie was eine Puppe anziehen oder was weiß ich was. Ja, kommt alles vor. Also ich bin Experte im Puppen anziehen. So Babyborn. Ja, also ich mache jetzt keine Schleichwerbung, habe ich doch gemacht. Babyborn ist super. Genau. Also Jesus malt hier einen Kontrast auf, da sind böse Eltern, die wissen schon, wie sie ihren Kindern Gutes tun. Der Mafia-Boss weiß, was er seinem Sohn tun muss. Der Drogendealer weiß, was für sein Kind gut ist. Und Jesus sagt, wenn die das schon wissen und wenn ihr das schon wisst, wie viel mehr der Vater im Himmel, wie viel mehr. Das ist auf Gott bezogen, nicht auf uns Menschen. Wie viel mehr wird der Vater das tun? Wir brauchen nicht meinen, dass wir Gott mit unserem Geplapper überzeugen müssen, wie das die Heiden tun, was Jesus dann sagt, in die jetzt mal wieder zurückkommen in Matthäus Kapitel 6. Wir können Gott auch nicht niederringen mit unserem Gelaber. Keine Chance. Und ich glaube auch nicht, dass Gott im Himmel sitzt mit so einer Art Sakrometer. Jetzt fragst du, was ist ein Sakrometer? Das Wort habe ich von Uwe Schäfer geklaut, der hat das in einer Predigt benutzt und ich fand es so lustig. Das ist so eine Art Heiligungsmessgerät. Hast du genügend fromme Sachen getan und gebetet und gemacht und getan? Und jedes Mal, wenn du ein Gebet machst, sitzt er da und macht dir so wie ein Zähler. Zick, 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 zick. So stellen sich einige Menschen ja Gott vor. Gott sitzt am Himmel mit seinem Sakrometer. Ich komme zu ihm und er sagt, ja, du hast jetzt nur 7-mal das gebetet. Diese Gebetserhörung kostet aber 10. Und ich sitze da und denke, weiß nicht warum. So ist Gott nicht. Hier steht das griechische Wort batalogeo, das nur ganz schwer zu übersetzen ist. Die Engländer haben das mit bubble übersetzt, to bubble. Einfach nur leere Worte. Das glauben Heiden würde Gott überzeugen, leere Worte zu machen. Ich denke an so eine Seifenblase, da steigt so etwas hoch und pff, ist weg. Nichts drin, kein Herz drin. Und es geht nicht darum, dass Jesus sie sagen, weil wir dürfen nicht anhalten beten. Im Gegenteil, Jesus hat das selber gemacht. Als Jesus in Gethsemane war, hat er 3-mal gebetet. Gott, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Gott hat der Vater hat dieses Gebet, Gott sei Dank, nicht erhört. Sonst würden wir uns heute Morgen nicht treffen. Weil Jesus nämlich dann den Zusatz hatte, aber nicht mein Wille, sondern deiner soll geschehen. Wir dürfen anhaltend beten. Wir sollen anhaltend beten, aber mit unserem Herzen. Unser Herz muss beteiligt sein. Nicht einfach leere Worte machen den Unterschied. Georg Müller, der Waisenvater aus Bristol, der tausende Kinder versorgt hat und im 20. Jahrhundert lebte in England, ein Deutscher gewesen, hat eine unglaubliche Biografie, wie ich finde. Und aus seiner Biografie möchte ich euch kurz etwas zitieren. In einer Predigt um 1880 hat er Folgendes gesagt. Im November 1844, also 36 Jahre vorher, fing ich an, für die Bekehrung von 5 einzelnen Menschen zu beten. Ich betete jeden Tag dafür, ohne einen auszulassen, ob ich krank oder gesund, auf dem Land oder Meer war und wie zahlreich auch meine Verabredungen gewesen sein mögen. 18 Monate vergingen, bevor der erste von den 5 gerettet wurde. Ich dankte Gott und betete weiter für die anderen 4. 5 Jahre vergingen und dann wurde der zweite bekehrt. Ich dankte Gott und betete für die anderen 3. Tag für Tag betete ich weiter für sie. Und 6 weitere Jahre vergingen, bis der dritte bekehrt wurde. Ich dankte Gott für sie und für diese 3 und betete weiter für die 2. Die 2 sind noch nicht gerettet, sagt er 1880. Der Mann, dem Gott in seinem Reichtum, seiner Gnade so viele zehntausende Gebetserhörungen gegeben hat, hat seit fast 36 Jahren Tag für Tag für diese Errettung dieser 2 Menschen gebetet und sie ist immer noch nicht, sind immer noch nicht bekehrt. Im kommenden November werden es 36 Jahre sein, seitdem ich angefangen habe, für ihre Rettung zu beten. Aber ich hoffe auf Gott und ich bete weiter und habe die Erwartung, dass immer noch eine Antwort kommen wird. Das hat er in der Predigt 1880 gesagt. Der Biograf hat dann einen folgenden Absatz hinzugefügt, wo er sagte, kurz bevor Georg Müller 1887 oder 89 gestorben ist, hat sich der 4. bekehrt und der 5. nachdem er gestorben ist. Das ist ein Mensch, der eine Beziehung zu Gott hatte und er sagte, ich habe mich nicht entmutigen lassen, aber es kam nicht auf die Menge der Worte an, sondern auf den Glauben, der anhaltend dran geblieben ist. Das Herz war dabei. Der Mund ohne Kopf und Herz, das bringt nichts. Aber wenn wir unseren Mund füllen lassen mit dem, was in unserem Herzen ist, was vom Heiligen Geist in uns hineingelegt wurde. Ich habe das ja jetzt mehrfach gesagt. In der Berglehre geht es darum, dass der Heilige Geist unser Herz mit Gott in Kontakt bringt. Dann hat das eine Power. Und was Jesus hier ankreidet, sind diese leeren Gebetsformeln. Die man zum Beispiel im Buddhismus gibt es sowas wie Gebetsmühlen. Da muss man einfach irgendwas drehen. Man hofft, dass dann ein Gebet, wenn es sich einmal gedreht hat, dass es quasi eine Wirkung entfaltet. Aber das gibt es auch in christlichen Gottesdiensten manchmal, wo in bestimmten Formen, auch in freikirchlichen Bereichen, ich will das gar nicht irgendwie abwertend anderen Kirchen gegenüber sagen, überhaupt nicht, wo einfach irgendwas dahergebabbelt wird. Wir Freikirchler haben ja aufgehört, das Vaterunser in unseren Gottesdiensten zu beten, weil wir gesagt haben, ja, in den großen Kirchen babbeln die das Vaterunser ja sowieso immer nur runter. Und ich sage, Achtung, lasst uns nicht so überheblich sein. Auch wir Freikirchler haben so unsere Hallelujas und Amens und all solche Dinge, die wir manchmal auch so einfach nur rausblasen, die leere Hülsen sind. Lasst uns überlegen, was wir sagen, wenn wir Gott anbeten. Und ich wünsche mir, dass wir am Ende dieser Predigt zusammen aufstehen und das Vaterunser beten, vollem Herzen. Weil darum wird es gleich gehen, im zweiten Teil. Die Bedingungen für erhörliches Gebet, die sich hieraus auch ergeben, dass wir mit Gottes Willen übereinstimmen. Psalm 66, Vers 18, da steht, wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Wie gut, sage ich da nur, wie gut, dass Gott unterscheiden kann, ob meine Bitte mit seinem Willen übereinstimmt oder nicht. Das Zweite, was wir uns vor Augen halten müssen, ist, wir bitten im Namen von Jesus Christus. Das heißt, als seine Lehrlinge und Schüler beten wir in seiner Autorität. Und wir sind nicht dort in der Gegenwart Gottes, weil wir so gut sind oder weil wir so heilig sind, sondern nur, wie ich das versucht habe, in der ersten Predigt deutlich zu machen, weil wir in Christus sind, an ihm dran sind und er uns total ausfüllt. Darum geht's. Mit Gott verbunden zu sein durch den Glauben an Jesus Christus. Das Dritte ist, dass wir wirklich an die Kraft und die Bereitschaft Gottes glauben, dass Gott wirklich fähig ist, auf unsere Not eine Antwort zu haben. Ist Gott fähig? Wenn Gott fähig ist, Jesus Christus von den Toten aufzuerwecken, wenn die Auferstehung wirklich in der Macht Gottes ist, wenn er das vollbringen kann, dann kann Gott alles tun. Da wird seine allmächtige Kraft am stärksten sichtbar. Und wenn du dich fragst, ob Gott liebevoll ist, dann möchte ich deinen Blick auf das Kreuz richten, wo Gott seinen Sohn nicht verschont hat, weil er dich so liebt. Durch diese Beweise seiner Kraft und seiner Liebe können wir alles, was wir bitten, im Glauben von Gott erhalten. Und das Wichtigste, das Vierte, dass wir nicht aufgeben, dass wir bitten, dass wir suchen, dass wir klopfen. Wenn wir jetzt mal weitergehen in Matthäus 6, wo Jesus dann lehrt, wie Gebet funktioniert, sagt er also, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde, genauso wie im Himmel. Schenke uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgehen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Vater im Himmel, so beginnt dieses berühmte Gebet. Darin ist alles eingeschlossen, was Menschen letztlich suchen und bei weitem in dieser Welt nicht immer finden. Respekt und Herzlichkeit, Geborgenheit und Wärme. Jesus hat das einmal im Lukas-Evangelium mit diesem Gleichnis vom sogenannten verlorenen Sohn, ich würde ja sagen von den beiden verlorenen Söhnen, deutlich gemacht. Aber da ist dieser erste junge Sohn, der Jüngere, der dann nach Hause kommt und der Vater ihn ohne viel Fragen einfach erstmal wieder in den Arm nimmt. Das ist ein Bild, was Jesus seinen Jüngern vor Augen malt. Und Jesus sagt dann hier, wir beten Vater unser. Also ich bete nicht Vater meiner. Das ist also ein Wir-Gebet. Er hatte ja vorher gesagt, dass man ins Kämmerlein gehen soll. Und hier mag man einen Widerspruch sehen, wenn ich also alleine in mein Kämmerlein gehe, dann aber bete Vater unser, bin ich ja gewissermaßen in eine große Gemeinschaft mit hineingenommen. Und wenn wir so beten, Vater unser, dann haben wir die Brüder und Schwestern mit vor Augen. Dann haben wir den weltweiten Leib Christi mit vor Augen. Wir sind hineingestellt in eben diese Gemeinde. Und wenn wir sprechen, dass er unser Vater ist, ist es auch eine Absage an alle patriarchalen Systeme, wo man irgendwie von oben herab irgendjemandem da etwas aufoktroyiert und sich dann noch Vater nennen lässt. Da gibt es einen Vater und wir kommen zu ihm durch Jesus Christus. Dietrich Bonhoeffer sagt es so schön, die Jünger dürfen beten, weil Jesus es ihnen sagt, der den Vater kennt. Er verheißt ihnen, dass Gott sie erhören wird. So beten die Jünger allein, weil sie in der Gemeinschaft Jesu stehen, in seiner Nachfolge. Der einzige Grund, warum wir Vater unser beten dürfen, ist, weil wir mit Christus verbunden sind. Der Göttinger Theologieprofessor Joachim Jeremias hat eine Untersuchung gemacht, schon viele, viele Jahrzehnte her. Und er hat die ganze antike jüdische Gebetsliteratur untersucht. Und er kommt zu dem Ergebnis, nirgendwo in dieser umfangreichen Literatur findet sich die Bezeichnung Gottes als Abba, also als Vater. Abba war ein Alltagswort aus dem normalen Familienleben. Kein Jude hätte es gewagt, Gott anzureden. Jesus tat es immer zu und er bevollmächtigte seine Jünger, das Wort ihm nachzusprechen. Ein Jude wagt nicht, den Namen Gottes auszusprechen. Der wird nicht sagen, Jahwe hat dies gemacht und Jahwe hat das gemacht. So, das wird ein Jude nicht machen. Die sprechen diesen Namen voller Ehrfurcht aus. Hashem, der Name. Und Jesus holt sich seine Jünger ran und sagt, ihr dürft ihn Abba nennen. Das ist das erste Wort, was ein kleiner jüdischer Junge lernt, wenn er sprechen kann. Papa. Hey Papa. Aber da wird es sehr eng. Und wenn dann diese ersten drei Bitten, die Jesus dann uns im Vater unser mitgibt, ausgedrückt werden, dann geht es um seine Ehre, um die Ehre von Papa. Er beginnt dann mit: Dein Name werde geheiligt. Warum der Name? Ja, nun ist es so, dass wenn man den Namen von jemandem kennt, dann hat man gewissermaßen auch Einfluss auf diesen Menschen. Wenn man jemandem einen Namen geben kann, dann kann man es irgendwie greifen. Darum hat Mose ja gefragt: Wie ist denn dein Name? Als er Gott begegnet ist am brennenden Busch. Und wenn wir als Eltern unseren Kindern einen Namen geben können, das ist eine sehr bedeutsame Situation. Ich durfte das zweimal in meinem Leben machen. Und wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie wir unsere Kinder nennen würden. Das ist eine Ehre, einen Namen auszusprechen. Am Anfang in der Bibel, da gibt Gott dem Menschen die Herrschaft über die Schöpfung. Und was tut er dann? Können wir nachlesen, Genesis 2. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Feld und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte zu den Menschen, dass er sehe, wie er sie nennt. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und auf der Erde, auf seinem Feld seinen Namen. Der Mensch gibt den Vögeln und dem Vieh einen Namen. Stell mir das lustig vor. Gott schickt da so einen Elefanten zu Adam und Adam und Eva gucken sich das Tier so an. Ah, den nennen wir Elefant. Und Gott sagt: Ja, super Idee, toll. So wird das ja hier uns vor Augen geführt. Indem wir einen Namen geben, können wir in dieser Situation als Menschen Herrschaft ausüben. Man kann einen Namen auch in den Dreck ziehen, sagt man ja so in unserer Kultur. Da wird ein Name in den Dreck gezogen. Was sagt man denn da? Dass man einen Menschen entwürdigt. Dass man die Ehre dieses Menschen ankratzt und in Frage stellt. Und genau das sollen wir, das Gegenteil sollen wir tun. Nicht den Namen Gottes in den Dreck werfen, sondern den Namen Gottes erheben durch unser Leben. Durch all das, was wir sind und machen können. Und die Frage ist ja, wenn es dann heißt, dein Name werde geheiligt, wer soll denn das tun? Das würde ja eigentlich, müsste man hier noch eine Ergänzung reinbringen. Soll das Gott tun, der den Namen heiligt, oder soll es die Menschen tun? Und ich glaube, dass diese Mehrdeutigkeit an dieser Stelle von Jesus beabsichtigt ist. Gott handelt nicht an uns Menschen vorbei. Und die Frage ist doch, wo habe ich Einfluss auf die Beantwortung dieser Bitte? Nur bei mir selbst. Nur ich kann dazu beitragen, dass der Name Jesu geehrt wird und geheiligt wird. Das heißt also, ich bin selbst mit hineingenommen in diese Bitte. Und ich muss mich entscheiden, wie will ich vor Gott leben? Will ich so leben, dass sein Name geehrt wird und geheiligt wird? Oder will ich, dass die Leute über Jesus anfangen zu spotten? Der ist Christ, die ist Christin. Ha! Give me a good old prison somewhere, wo ich mich einschließen kann. Aber mit den Christen will ich doch nichts zu tun haben. Die zweite Bitte: Dein Reich komme. Das ist nicht ein Gebet für die Zukunft, irgendwann am Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern das ist ein Gebet für die Gegenwart. Da, wo Jesus Herr ist, da, wo Jesus die Herrschaft beginnt, da, wo Jesus sagt es an einer Stelle, da, wo ihr seht, dass ich die Dämonen austreibe, da bricht das Reich Gottes an. Da, wo die Kranken geheilt werden, da, wo wir uns den Armen zuwenden, da bricht das Reich Gottes an, im Hier und Jetzt. Wir sind schon mit hineingenommen in das, was Christus tut, wenn er sein Reich aufbaut. In dieser Bitte kommt aber auch etwas von dieser Spannung zum Ausdruck. Das, was ich jetzt lese in den Nachrichten oder sehe, was in zwischenmenschlichen Beziehungen passiert Und wenn ich dann innerlich denke, was könnte passieren, wenn Jesus hier jetzt das Kommando übernehmen könnte? Was könnte passieren in meiner Nachbarschaft, in meinen Freundeskreisen, in meiner Arbeitsstelle, wenn Jesus hier jetzt der Herr wäre, wenn sein Reich kommen würde? Und dafür zu beten, dass das passiert. Und auch da wieder die Frage, wer kann es tun? Auch da wieder nur ich selbst. Ich kann mich mit hineinnehmen in diese Bitte, dein Reich komme. Jesus, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Du sollst mein Herr und mein König sein. Ich möchte, dass du dein Reich durch mich ausbreiten kannst. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, die dritte Bitte. Da ist kein Fatalismus gemeint, so diese Haltung, diese Weltanschauung, die davon ausgeht, dass in der Natur und der Gesellschaft sowieso alles dem Schicksal unterliegt. Gibt es manchmal auch christlich. Ja, auch im Islam gibt es da so diese Haltung, Inshallah, wenn Gott will. So diese Haltung, ja, kann man sowieso nichts dran ändern. Wenn wir jetzt schon den Willen Gottes in unserem Leben Raum geben, dann kommt sein Reich schon jetzt in unserem Leben zum Zug. Mit dieser Bitte bringe ich zum Ausdruck, Gott, ich bin bereit, deinen Willen hier auf Erden zu tun. Das ist nicht eine Bitte, dass Gott mal deinem Sitznachbarn oder deiner Frau oder deinem Mann erklärt, was dein Wille ist, sondern das ist eine Bitte, die dein Leben beeinflusst. Jesus möchte, dass wir diese Sehnsucht in uns haben, dass sein Wille, wie er im Himmel ist, so auch auf Erden geschieht. Und dass wir uns von ihm so senden lassen. Dann kommen die sogenannten weiteren Bitten, wo es um uns geht. Das beginnt mit der materiellen Sorge. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das meint zunächst einmal ganz natürlich die ganzen Bedürfnisse, die ein Mensch hat. Nicht nur Brot, sondern auch andere materielle Bedürfnisse. Und auch wieder hier, wir beten nicht, Gott, gib mir mein Brot, sondern gib uns unser Brot. Auch ein Wir-Gebet. Franz Kamphausen schreibt in seinem Kommentar, so beten wir in einer Welt, in der Menschen millionenfach verhungern. Wir beten stellvertretend für sie und mit ihnen. Und das können wir nur guten Gewissens tun, wenn es Folgen hat in unserem Handeln. Das ist hier somit auch eine sehr ernste Bitte. Das zweite, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir dürfen mit unserer Schuld, mit all dem, was wir angerichtet haben, mit all dem Elend, was durch mein Leben passiert ist, darf ich vor Gott stehen und darf sagen, ja Gott, ich habe es nicht hingekriegt. Ich bin schuldig geworden und du vergibst mir. Ein Christ ist jemand, der vor Gott gestanden hat und einsehen musste, ich bin schuldig. Ich habe es nicht geschafft. Das hilft dir vielleicht nicht, wenn du dich mit Menschen vergleichst, aber wenn du dich mit Gott vergleichst, dann wird das sehr schnell deutlich. Und hier schwingt auch mit, dass die Bereitschaft, den anderen zu vergeben, als die einzige menschliche Tat in diesem ganzen Gebet, eine ganz wichtige Rolle spielt. Wir vergeben unseren Schuldigern. Das wird später nochmal in der sogenannten Gemeindelehre vorkommen, wo Jesus dann das Gleichnis vom Schalksknecht bringt. Der Schalksknecht, das war jemand, der hatte ganz, ganz, ganz große Schulden und die werden ihm erlassen. Und dann trifft er auf der Straße jemanden, der hat ihm ein ganz bisschen Geld geschuldet. Und der König sagt, und dann versucht er, dieses Geld einzutreiben und das ist natürlich eine große himmlisch hochschreiende Ungerechtigkeit. Wir werden dann da nochmal später darauf zurückkommen, dieses Gleichnis uns mal ganz genau anschauen. Irgendwann im Laufe des Jahres, versprochen. Und der König in dieser Situation dann sagt, wie kannst du das bisschen dem Schuldiger vorhalten, wenn ich dir so viel vergeben habe? Wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebung von Gott zu erbitten, ohne demjenigen die Schuld zu vergeben, der schuldig an mir geworden ist, ist nicht möglich. Wir werden nicht frei werden. Und die letzte Bitte, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jakobus 1, Vers 13 sagt, dass Gott uns nicht versucht zum Bösen. Und ich glaube, dass wir diese Bitte so verstehen müssen wie eine Münze mit zwei Seiten einer Medaille. Das Böse, ganz konkret der Böse, der will uns verführen. Und deswegen glaube ich, dass man das gut so übersetzen kann: Lass es nicht zu, dass wir so in Versuchung geraten oder dass wir so in die Versuchungen geraten, dass sie uns überwältigen, sondern errette uns vor dem Bösen. Es gibt eine böse Macht, die Christen angreift. Die Apostelgeschichte weiß darüber etwas zu berichten. Bei Hananias und Sapphira. Das war die große Erweckung in Jerusalem. Und sie haben den Heiligen Geist betrogen. Und Petrus sagt, wie konntet ihr es zulassen, dass Satan euch verführt hat? Also eine ernstzunehmende Bitte. Was sollen wir also tun, wenn wir diese Passage in der Berglehre uns vor Augen führen? Ich glaube, wir müssen uns vor Augen führen, dass Gott unser Vater im Himmel ist, bei dem kein Gebet in den Papierkorb wandert, sondern Gott hört sie alle. Gott ist Person. Genauso wie wir Personen sind, er ist unser Gegenüber, nicht ein spirituelles, irgendeine spirituelle Substanz oder wie auch immer man Gott dann in anderen Anschauungen bezeichnen möchte. Und Gott ist kein brutales Monster, er ist nicht fern. Er ist nicht vergleichbar mit den menschlichen Zerrbildern von Vätern, die manchmal Despoten, manchmal Playboys und manchmal Trinker sind. Sondern Gott ist ein guter Vater. Und er ist mächtig. Wenn es heißt, dass er im Himmel ist, dann meint das nicht, dass er weit weg ist, sondern absolute Autorität hat. Seine väterliche Liebe und die überirdische Macht bedeutet also, er ist in der Lage, er kann ausführen, was er tun will. Und wenn wir seine Dinge vorne anstellen, wenn wir die Ehre seines Namens, sein Reich und sein Wille das Wichtigste in unserem Leben ist, dann kommen unsere menschlichen Bedürfnisse nicht zu kurz. Not, nicht die Not lehrt beten, sondern das Gebet lehrt hoffen, weil wir Gott kennen. Was ist also dein Bild vom Vater im Himmel für Gott? Ich hoffe, dass du ein positives Bild mitnimmst von diesem Vater, der an deiner Seite ist. Und es gibt da eine Geschichte, die ich jetzt zum Schluss euch noch vorstellen möchte. Ich bitte das Lobpreisteam schon mal zu kommen. Und wir wollen auch gleich zusammen noch das Vaterunser beten und hier einfach weiter so in der Gegenwart Gottes bleiben. Ich möchte euch aber diese kleine Geschichte vorlesen noch. Da war ein kleiner Junge, der spielte im Sandkasten und plötzlich traf er mit seiner Schaufel auf etwas Hartes. Es war ein Stein. Den wollte er nicht in seinem Sandkasten haben. Also grub er ihn aus und stellte fest, dass er ein ziemlich großer Stein war. Er versuchte ihn aufzuheben, aber es ging nicht. Dann versuchte er, den Stein wegzudrücken, aber auch dafür war der Stein zu groß und zu schwer. Noch einmal packte er den Stein an einer Stelle, bekam ihn tatsächlich ein bisschen angehoben, aber dann rutschte er ab und der Stein fiel ihm auf den Fuß. Er weinte und sofort kam der Vater angerannt. Der Vater nahm ihn in den Arm und tröstete ihn und dann sagte er zu ihm, sag mal, eins verstehe ich nicht. Warum hast du nicht deine ganze Kraft eingesetzt? Der Junge antwortet mit Tränen in den Augen, aber das habe ich doch. Nein, das hast du nicht, sagt der Vater. Du hast mich nicht um Hilfe gebeten. Der Junge dachte nach und sagte, du hast recht, Papa, kannst du mir bitte helfen? Und gemeinsam bekamen sie diesen Stein aus dem Sandkasten heraus. Wenn du deinen Widerständen im Leben begegnest und deine eigene menschliche Kraft am Ende zu sein scheint, dann ist das noch nicht deine ganze Kraft, sondern in dir lebt der Heilige Geist, der dich mit dem Vater im Himmel verbindet, der dich mit Christus verbindet. Das ist deine ganze Kraft. Lass uns zusammen aufstehen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir zu dir kommen dürfen in deine Gegenwart. Dass das durch Jesus möglich geworden ist. Jesus, danke, dass du die Herrlichkeit des Vaters verlassen hast, die Schönheit des Himmels, um in diese Welt zu kommen und uns zu zeigen, wie Gott ist. Wir beten dich an, Jesus, dass du nicht einfach nur Wegweiser geworden bist, sondern dass du selbst der Weg geworden bist für uns. Heiliger Geist, danke, dass du seit über 2000 Jahren diesen Job echt super machst, deine Gemeinde zu bauen, die Jesus verherrlicht. Dass du uns den Christus vor die Augen malst, dass wir für unser kleines Leben Erlösung und Rettung finden können. Und ich möchte uns als Gemeinde jetzt einfach einladen, dass wir zusammen dieses Gebet voll im Herzen beten. Dass wir nicht leere Worte machen, sondern dass wir Jesus verherrlichen, den Vater verherrlichen, den Heiligen Geist verherrlichen, indem wir dieses Gebet jetzt einfach mal zusammen beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, Amen.